ARD Sounds.
Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zum Balloon Boy.
Mein Name ist Miguel Robitzky und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Kaspar Hauser.
Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast.
Herzlich willkommen zu Too Many Tabs, dem Podcast bei ARD Sounds, in dem ihr heute schon den Content hören könnt, aus dem Levi Pinnell morgen ein Insta-Reel macht.
Shots fired.
Ja, meine Güte. Hast du gesehen? Levi Pinnell, unser lieber Kollege, hat ein Insta-Reel aus unserem hier Toilettengeist-Tab gemacht.
Ja.
Und hat auch das da drunter geschrieben, ganz klein in die Caption. Shoutout an Too Many Tabs, aber in dem Reel, er hat mehrere Minuten die Geschichte nochmal nacherzählt, aber in dem Reel selber kommt es nicht vor, dass er das von uns hat. Nur ganz mini, mini, klein in der Caption unten, was ja keiner liest.
Ja, aber wir hatten ja vielleicht auch schon mal so Themenüberschneidungen mit Levi Pinnell, das ist ja nicht so schlimm.
Ja, aber hier der Toilettengeist-Tab, der ist Familiengeschichte. Das habe ich von meiner Oma nämlich erzählt bekommen. Das habe ich hier auch im Podcast damals erzählt. Dass mir meine Oma das erzählt hat, weil sie das noch in Erinnerung hatte, dass das in ihrer Kindheit passiert ist.
Stimmt.
Und ich finde jetzt, Levi Pinnell macht Reichweite auf dem Nacken von meiner Oma.
So. Levi Pinnell soll mal deiner Oma ein paar tausend Follower abgeben.
Nämlich, genau. Das ist nämlich jetzt das Problem, was ich damit habe. Meine Oma erzählt mir die Geschichte. Ich erzähle das hier im Podcast. Da macht Levi Pinnell da ein millionenreichweitenstarkes Reel draus. Und das finde ich eine Frechheit. Meine Oma. Das ist eine Geschichte von meiner Oma.
Leute, Justice for Miguels Oma.
Und ich finde, Levi Pinnell könnte da ein bisschen hier für Gerechtigkeit sorgen.
Leute, kommentiert doch einfach mal in den Kommentaren.
Bei Levi Pinnell?
Ja.
Quelle Doppelpunkt Miguels Oma und an uns verlinken.
Genau so. Genau so. Oder ach, verlinkt auch unseren Podcast, Link zu Sounds oder
Dass
Spotify.
Dass wir auch was haben von der Reichweite und meine Oma.
Wir
vor
wollen
allem,
euch
ja.
jetzt nicht aufhetzen.
Es geht um meine Oma.
Nicht falsch verstehen, ne? Es geht um Miguels Oma und da könnt ihr uns gerne mal. Verlinkt uns doch mal darunter in der Kommentarspalte.
Schreibt Justice für Miguels Oma oder Quelle Doppelpunkt Miguels Oma. Verlinkt unsere Accounts, unsere Handles, vielleicht den Podcast. Das würde uns immens helfen. Und vor allem meiner Oma. Und Levi Pinnell freut es bestimmt auch, wenn das hier gerade gerückt ist, diese ganze Geschichte. Dann ist es auch vom Tisch. Dann ist es auch vom Tisch. Mehr will ich dazu gar nicht sagen.
Alles
Liebe
klar.
Liebe Grüße nur nochmal. Also sowohl an Levi Pinnell als auch an meine Oma.
Liebe Grüße.
Ach, okay, was gibt's noch? Jetzt sind wir direkt so aufgehetzt hier irgendwie
Nein.
in den Podcast gestartet. Aber es ist, was gibt's
denn
sonst so? Ich
hab zum Runterkommen noch ein paar Lehrerbeleidigungen vorbereitet.
Sehr gut.
Da kriegen wir im Moment wirklich massenhaft zugeschickt. Bei dir
Einiges.
Ist es wahrscheinlich auch so.
Einiges.
Da kommen jeden Tag tonnenweise Begegnungen und LehrerInnensprüche. Da haben wir zum Beispiel zugeschickt bekommen von Risto aus Berlin. Ich hatte in der 5. Klasse eine Kunstlehrerin, die immer mit einem riesigen Schlüsselbund nach uns geworfen hat, wenn wir beim Tuschen den Pinsel zu lange im Wasserglas stehen lassen hatten. Dabei schrie sie jedes Mal laut, Pinselmörder!
Das finde ich gut.
Ja.
Aber Schlüsselwerfen kann auch gefährlich enden. Da hatte ich aber auch mal einen Lehrer, der hat so Klanghölzer geworfen.
Das ist so ein Lehrerding, ne? Auch Kreide werfen.
Sachen werfen.
Ja.
Meine Güte. LehrerInnen sind auf jeden Fall sehr kreativ, wenn es darum geht, SchülerInnen zu beleidigen. Das hat mir auch wieder Laura bestätigt aus unserer Hörerschaft, die geschrieben hat, mein Englischlehrer hat regelmäßig zu verschiedenen Leuten, auch mir, gesagt, du wirst die Hauptrolle in meinem nächsten Film spielen. Der heißt Die Leberwurst.
Oh, Lookism.
Ja,
das geht gar nicht.
Warum dreht der Lehrer Filme? Das ist
ja,
die nächste Frage. Kein sauberer Gag von diesem Lehrer.
Ich habe noch was eingeschickt bekommen von Daniel, der schreibt, Hi Caro, meine Lieblingsbeleidigung von einem Lehrer war, Tim, du sitzt da wie ein frisch gevögeltes Eichhörnchen.
Das finde ich wieder ganz witzig, aber das kann man auch nicht zu SchülerInnen sagen.
Das muss man schon wollen, so als Lehrkörper. Teilweise sind die Sachen auch an der Grenze, die wir so eingeschickt bekommen. Die sind da nicht mehr nur so kultige Lehrersprüche, sondern eventuell justiziabel, was man da teilweise so zugeschickt bekommt.
Die leiten wir dann weiter an die entsprechende Polizeistelle.
Genau. Ja.
Aber Caro, apropos Polizeistelle, ich bin total beseelt, dass du hier heute lebendig vor mir sitzt, vor dem Mikrofon. Ich habe ja letzte Woche ZDF geguckt. Da war es ja brenzlig. Da schwebtest du ja in Lebensgefahr unter anderem.
Ja, das war knapp, ne? Also, wer das noch nicht gesehen hat, das sind jetzt Spoiler.
Also, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, jetzt einmal kurz den Podcast stoppen, auf ZDF gehen, Mediathek darf man nicht mal sagen, auf ZDF die Folge nochmal nachgucken und jetzt dann weitermachen.
Ja, genau.
Also, es war brenzlig, vor allem das mit dem Drachen. Ich habe
nicht gedacht, dass die so aggressiv sind, wirklich, ne?
Woher hattet ihr diesen Drachen?
Gecastet.
Wirklich? Ach so.
Ja, ja.
Also das war ein Fernsehdrache.
Fafnir der Achte heißt er.
Wohnte der in der Eifel oder in Köln?
Nee,
oder habt ihr den dann darüber nur zum Drehen?
In Leverkusen.
Ah.
Den haben wir einfliegen lassen.
Ja, so ein Online-Casting hat er gemacht.
Genau, genau. Von der Komparsenkartei kam der. Mhm. Er hat aber ganz gut gemacht. Also war echt cool. Bei dieser Szene an der Höhle, wo wir da mit dem Drachen waren, das ist auch noch was anderes passiert. Da war ja so eine Menschenmenge, 200 Menschen mit irgendwie Fackeln, die da vor der Höhle standen und immer gerufen haben, einer für alle. Das
so
haben wir natürlich, wie so ein Chor, haben wir mit denen ja eingeübt, mit diesen ganzen DarstellerInnen dort. Ja, dann müsst ihr dann so recht gleichmäßig immer sagen, einer für alle. Und da meinte einer dort von den Darstellern so, wie so eine Sekte oder was?
Und dann gesagt, sehr spezifische Nachfrage.
Ja, schon.
Aber,
so,
ja.
Aber ja, schon so ein bisschen in
Denk
der
Art. Denk mal Sekte.
In der Art, ja, ja, ist schon richtig. Und hat er nur gesagt, war ich schon mal.
Oh, okay.
War ich schon mal.
Platzt es so aus ihm heraus?
Ja, aber es ist so verpufft ins Nichts vor so drei Kameraleuten und Tonmenschen und Setrunnern, die da unterwegs waren.
Ja, man
waren.
Musste ja drehen, man musste vorankommen.
Ja, der hat das da einfach so mal in den Raum geworfen. Und dann, also da war ich aber auch schon so von der Stimmung her gut eingestellt auf den Rest des Drehs auf jeden Fall.
Er war schon mal in der Sekte, aber er ist befreit. Das ist die
ich
gute
hoffe.
Nachricht.
Ich hoffe, ihm geht's gut.
Liebe
ich
Grüße,
dann nicht mehr näher
falls du zuhörst.
Wow. Ja.
Ja, jede Menge erlebt. Das kann man sich natürlich jetzt alles noch auf ZDF angucken. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr das alle macht.
Genau. Ja. Jetzt ist es natürlich so, dass wir hier auch noch mal uns in die Tabs begeben wollen.
Wir müssen noch Tabs machen.
Es war eine Woche, also wirklich, was diese Woche alles passiert ist.
Erstmal Ostern.
Ostern, dann hat Donald Trump mit der Auslöschung des Iran gedroht. Casual, Countdown gestartet.
Ja.
Ganz Deutschland guckt auf Wahl-Timmy. Und wir machen jetzt Eskapismus. Wir flüchten uns in unsere Tabs hinein. Ja.
Willst du heute mal anfangen mit den Tabs?
Ja. Ja, Miguel, ich habe mal wieder den Tab-Cacher ausgeworfen und war auf Rabbit-Hole-Jagd im Internet unterwegs. Wie findest du diese Metapher?
Finde ich gut, weil ich habe heute, das kann ich ja jetzt schon mal vorwegnehmen, ich habe nämlich mir aufgeschrieben, ich habe heute frisch gezapfte Tabs mitgebracht, weil wir werden jetzt langsam so kreativ, wie wir in unsere Tabs einsteigen, weil man nicht jede Woche sagen kann, naja gut, wir haben mal hier was recherchiert.
Wir flüchten uns in Metaphern inzwischen.
Richtig.
Naja.
Wir geben uns richtig Mühe, creative. Also finde ich gut, die Metapher.
Da freue ich mich gleich schon drauf,
ja,
auf deine Anmoderation.
Werde ich nochmal sagen dann.
Ja. Also ich bin auf jeden Fall auf eine extrem messy Story gestoßen aus dem Jahr 2009. Und zwar sind wir in Fort Collins, Colorado, am 15. September 2009 bei der Familie Heen. Und Familie Heen ist keine ganz normale Familie, denn sie haben eine fliegende Untertasse im Garten.
Ach!
Genauer handelt es sich dabei um einen riesigen, silbernen, mit Helium gefüllten Gasballon, eben in der Form einer fliegenden Untertasse. Die ist DIY. Also die Eltern Richard Heen und Mayumi Heen haben das selbst gebaut.
Ah, sie haben es gebastelt.
Die sind so Bastler, Tüftler, Heimwerker und haben eben gedacht, ja, wir wollen halt gerne so eine silberne Untertasse, die fliegen kann.
Ja, klar.
Und jetzt war der 15. September 2009 der Tag, an dem sie das UFO mal ein bisschen schweben lassen wollten. Ja, dieses Gerät an sich sollte wohl so eine Art früher Prototyp sein für ein Fahrzeug, was die Eltern entwickeln wollten, mit dem man so, also ist eigentlich Dorobert's Traum, mit dem Leute aus ihrer Garage quasi fahren können mit diesem Gerät und dann über dem Verkehr drüber schweben können. Also bye-bye Staus, das war deren Entwicklung.
Wie die Jetsons auch ein bisschen.
Exakt, es ist wirklich Jetsons-Vibe, diese Familie. Das Ganze wird wohl auch mit Strom angetrieben und es gibt sogar die Möglichkeit, das zu lenken richtig. Das haben die sich alles ausgedacht, genau.
Die Genies.
Ja, das Ganze war halt super provisorisch zusammengebaut. Wie gesagt, ein Prototyp, also zusammengeklebte Plastikplan mit Alufolie überzogen, mit Schnüren und Klebeband nur zusammengehalten. Und da drin war so ein Kasten aus so einer dünnen Sperrholzplatte, auch nur mit Schnur und Klebeband irgendwie zusammengetackert.
Bisschen Play-Doh, bisschen,
ja, so ungefähr.
Bisschen rumgetackert.
Genau, circa 6 Meter breit und einmal in der Luft entfaltet sich dann halt dieser riesige Heliumballon in Silber. Die Familie wollte den, wie gesagt, schweben lassen, so circa 20 feet über dem Boden. Mhm. Einfach mal so ein bisschen an die Luft lassen.
Kann ja mal klein anfangen.
Kann man ja mal machen.
20 feet ist schon
6 Meter circa.
Ist schon gar nicht so wenig.
Nee.
Muss man erst mal schaffen.
Und dann ist aber das hier passiert. Hier sieht man jetzt den Moment, nachträglich overvoiced von Familie Jetson selbst.
I pull the pin. And I'm watching this. And here it is. I mean, this is it. At 20 feet.
Okay, also es sieht wirklich aus wie so eine silberne, fliegende Untertasse. So oval.
It wasn't 20 feet.
The tether's like snapped.
Genau, und guck, was jetzt passiert.
And it took off.
It keeps going up. Going up.
Also,
man
sieht, diese Haltegurte für den Ballon haben nicht funktioniert. Und der Ballon, die fliegende Untertasse, hebt tatsächlich ab.
Und die Familie schreit im Garten.
Ja.
Und beschimpft sich auch gegenseitig, schiebt sich die Schuld in die Schuhe.
Wenn warum hast du die Haltegurte nicht richtig festgemacht?
I did.
Und der Ballon hebt ab, nicht wie beabsichtigt auf 6 Meter, sondern auf direktem Weg in die Atmosphäre. Ärgerlich,
nein.
Weil natürlich die ganze Arbeit an diesem Prototyp, die ganze Kohle, wohl hunderte von Dollars, fliegen einfach weg und man kann den Ballon nicht mehr aufhalten.
Nein, dann muss man einen Gurt dabei haben, wenn man so viel Geld ausgibt.
Ja, aber dann fällt dem Sohn der Familie, der das Ganze mit der Videokamera filmt, noch was auf. Nämlich, dass sein kleiner Bruder namens Falcon spurlos verschwunden ist.
As I was recording, I remember looking around and not seeing Falcon. And I kept trying to tell him that Falcon was in flying saucer.
Tether down, Jesus Christ! Holy shit!
And I was like super fucking scared. Like, that's my brother. Like, this shit's taken off and like, there's nothing you can do.
Der ist da nicht dran.
Where?
In that ship!
Nein.
I mean, he was just here.
Whoa, he's in there! What? He's in there, I saw him.
Der ist da wirklich drin.
Auf einmal herrscht eine totale Panik im Garten dieser Familie. Der 6-jährige Sohn der Familie Heen, Falcon Heen, ist anscheinend in dieser fliegenden Untertasse alleine über Colorado.
Shit.
Ja.
Ach du Scheiße.
Und sie glauben erst dem kleinen Bruder nicht, wie er da durch den Garten läuft und sagt, der Falcon ist da drin. Und dann aber irgendwann...
Wieso ist er da einfach rein?
Man kann da wohl in diesen Kasten reinklettern. Und das hat er wohl an dem Tag irgendwie schon ein paar Mal gemacht und wurde wieder rausgejagt. Jetzt kurz vor Abheben.
Wer nicht hören will, muss fühlen.
Muss
Scheiße.
Fliegen. Ja.
Scheiße.
Und dann kommt es tatsächlich so, dass die Eltern die Behörden alarmieren. Unser Sohn, also den Anruf muss man sich auch schon mal vorstellen.
Ja, also wir haben diese fliegende Untertasse selber gebastelt im Garten. Hier mit ganz viel Fimo und weißem Bastelkleber.
Genau, mit Alu.
Mit Alu.
Silber. Genau.
Ja,
sieht
die ist
aus
ganz
wie so ein
riesig.
UFO.
Die ist ganz, ganz riesig.
Genau, wie ein UFO, genau.
Ja. Und da ist so ein Loch drin und da ist jetzt unser sechsjähriger Sohn.
Der ist jetzt in
dieser fliegenden Untertasse über Colorado.
Und
auf dem direkten Wege, in die Stratosphäre
theoretisch.
Jetzt nicht
wieder runterholen.
Theoretisch in der Stratosphäre.
Ja, okay, also da ist unser Sohn drin.
Ja.
Es gibt natürlich sofort...
Heißt Falcon.
Er heißt übrigens Falcon. Passend, oder? Ja, es gibt übrigens sofort eine massive Medienaufmerksamkeit.
It is like a horrific version of the movie Up that was released.
They saw that the door was unlocked and that when it took off, that the boy...
Okay, also es ist in allen Nachrichten des Landes, dass diese fliegende Untertasse da jetzt gerade mit diesem Kind unterwegs
ist. Ja, alle verfolgen das im Livestream. Wie der Balloon Boy.
Ich habe noch nie davon gehört.
Es ist wirklich total krass. Also die Behörden bestätigen dann, dass der Ballon inzwischen eine Höhe von 2100 Metern erreicht hat. Die Polizei trackt diesen Ballon vom Boden aus.
Was macht dieses Kind da drin durch?
Ja, es gibt einen Rettungshubschrauber, der irgendwie versucht, an diese Untertasse ranzukommen. Im Fernsehen gibt es, wie gesagt, Livestreams. Alle verfolgen gebannt diesen Ballon, in dem ein 6-Jähriger alleine durch die Luft fliegt und erhält inzwischen in den Medien den Spitznamen Balloon Boy. Insgesamt ist der Ballon 90 Minuten durch die Luft geflogen und hat 80 Kilometer zurückgelegt, bis er in der Nähe des Flughafens von Denver dann runtergegangen ist.
Aber was für ein Zufall, in der Nähe eines Flughafens.
Ja.
Da gab es so Fluglotsen, standen da schon.
20 Kilometer entfernt vom,
vom
Flughafen.
Und hat der Junge es überlebt oder ist er bewusstlos geworden oder sonst irgendwas?
Nächster Schock. Falcon ist nicht im Ballon. Nächster Schock. Jemand hat gemeldet, dass ein Gegenstand vom Ballon runtergefallen ist. Alle fragen sich,
Scheiße.
Where is Falcon? Und es wird eine Suchaktion eingeleitet. Bis Falcon später am Tag plötzlich gefunden wird. Und jetzt rate wo?
Im Garten.
Zu Hause auf dem Dachboden, wo er offensichtlich den ganzen Tag gewesen war.
King.
Hä? Also da stellt man sich jetzt ja einige Fragen. Wie hat der Junge nicht mitbekommen, dass ein ganzes Land irgendwie...
Was hat er gemacht? Gelesen? So
man weiß es
unendliche
nicht.
Geschichte mäßig da auf dem Dachboden.
Und die Eltern haben ja wirklich durch den Garten geschrien, Falcon, und müssen den ja auch gesucht haben. Also Also ein bisschen fragt man sich.
Der war in der Zwischenzeit in Narnia oder sowas.
Ja, war der in Narnia oder hat er irgendwie, weiß ich, Noise Cancelling? Gab es 2009 noch nicht. Aber irgendwie weird, oder? Dass dieses Kind dann am Abend sagt, ach, ich bin hier, ja. Übrigens auf dem Dachboden.
Hallo, und, war was?
Ja, ach also so. Erstmal eine Riesenerleichterung natürlich. Da war kein Kind 2000 Meter über dem Boden, anderthalb Stunden lang. Es ist wohlbehalten zu Hause wieder aufgetaucht. Und dann gab es aber am Ende des Tages ein Live-Interview im Fernsehen mit dieser gesamten Familie Heen in der Sendung Larry King Live. Und dieses Interview wirft dann plötzlich ein ganz anderes Licht auf den Ballonvorfall.
He's asking Falcon, did you hear us calling your name at any time?
Hm?
You did?
You did?
Why didn't you come out?
Jetzt wird's spannend.
You guys said that we did this for the show.
Was, das habe ich jetzt nicht verstanden.
Er hat gesagt, also sie fragen ihn ja, warum hast uns doch rufen gehört, ja. Ne, den ganzen Tag? Warum bist du da nicht rausgekommen?
Und er sagt?
Und er sagt, you said we did this for the show.
Oh.
Und da liegt jetzt natürlich der Verdacht nah.
Weil es im Live-Fernsehen hat dieses Kind sich jetzt verplappert.
Verplappert.
Dass die Familie dieses Ganze drumherum gemacht hat, um die Aufmerksamkeit
zu bekommen. Das Ganze war möglicherweise ein Hoax dieser Eltern. Muss man auch schon auf die Idee kommen, da sein kleines Kind zum Instrumentalisieren. Auf jeden Fall verplappert sich dieser Junge live on National TV und sagt, aber ihr habt doch gesagt, wir machen das alles für die Show. Und der Vater.
Wie süß
reagiert jetzt,
und pure und lieb.
Der Vater reagiert jetzt auch extrem souverän. Mhm. Hör mal ganz genau hin.
Ja.
Da ist man sich jetzt in den Kommentaren einig, dass der da vor Angst gefurzt hat, der Vater.
Ich dachte auch, was ist das für ein Geräusch? Der Vater hat vor Angst, aber da sitzen auch drei Kinder, vielleicht war es eines der Kinder.
Aber
der Vater furzt doch nicht live auf National TV.
Ganz viele sagen, der hat sich vor Angst, dass das jetzt alles rauskommt, in die Hose geschissen. Oh man. Weiß ich nicht genau, vielleicht war es auch ein Tonfehler, auf jeden Fall ja. Unangenehm, wie kommt man jetzt aus der Situation wieder raus? Also man hat quasi das ganze Land am Fernseher kleben. Wie geht es jetzt mit meinem Sohn aus? Ist der da oben jetzt in der Luft? Ja. Und man hat die Behörden, das ist ja auch teuer, mal so ein paar Polizeieinsätze und Hubschrauber und so. Und dann sagt das Kind jetzt, na, aber wir haben das da laut für die Show gemacht.
Finde ich ganz süß.
Ja, süß ist das eine. Aber am nächsten Tag gibt es ein Interview und da kommt es jetzt noch schlimmer. Da redet sich der Vater jetzt um Kopf und Kragen, was diesen ganzen Balloon-Incident angeht und versucht auch noch irgendwie aufzufangen, warum der Sohn das jetzt gesagt hat mit We did this for the show. Es sitzt wieder die ganze Familie vor der Kamera, live im Interview zugeschaltet und dann passiert das.
Anyway, somebody had asked him if they could show, he would show them how he got in the attic. So he was obliging them. And one of the guys told me it was for some
Er fragt, kannst du mir einen Eimer geben, Mama?
So,
während der Vater vor sich hin brabbelt.
That's what he was referring to.
Jetzt hat er erbrochen.
Er hat sich live im Fernsehen.
Das Kind
hat sich erbrochen. Wo man sich auch schon denkt, das wirkt irgendwie, als ob da vielleicht ein bisschen Druck auf diesem Kind lastet. Dass der Vater jetzt da neben ihm da irgendwelche Sachen ausbügelt. Also irgendwie geht es dem Kind auch nicht gut anscheinend. Und man fragt sich wirklich immer mehr, und alle fragen sich immer mehr, Journalisten gucken sich das jetzt mal so ein bisschen genauer an, was ist in dieser Familie los? Und der Verdacht wird immer größer, dass es sich eben um einen Schwindel handelt, dass sie sich das alles ausgedacht haben als PR-Gag. Und der Sheriff von Colorado sagte damals, der Plan bestand darin, eine Situation herbeizuführen, in der es so aussah, als befinde sich Falcon in dem Flugobjekt und sein Leben sei in Gefahr, um viel Publicity zu erlangen, mit dem letztendlichen Ziel, etwas Bekanntheit zu erlangen und vielleicht ihre Karriere durch einen Vertrag für eine Reality-TV-Show voranzutreiben. Also, das ist schon irgendwie ein weirder Vorwurf. Mhm.
Aber sie haben eine Netflix-Doku bekommen, tatsächlich.
Jetzt, Jahre später, nachdem quasi dieser Fall wiederum berühmt war. Tatsächlich wurden sie dann angeklagt und am 13. November 2009 bekannte sich Richard Heen, der Vater, schuldig der versuchten Einflussnahme auf einen Amtsträger. Er wurde zu 90 Tagen Haft verurteilt und seine Frau Mayumi Heen erhielt eine Haftstrafe von 20 Tagen, die sie dann an Wochenenden verbüßen mussten. Und alle wussten ab dann, das war der Balloon Boy Hoax. Das war ein Prank dieser Eltern. Aber wie kam jetzt der Sheriff auf diese ganze Sache mit Aufmerksamkeit, PR, TV-Karriere? Also es muss ja irgendwo herkommen. Nun, Richard Heen und seine Frau Mayumi lernten sich erstens an einer Schauspielschule kennen. Heen hatte sich erfolglos als Schauspieler und Stand-up-Comedian versucht. Er war dann irgendwann hobbymäßig Storm-Chaser, also so jemand, der so Unwetter jagt. Zu seinen Aktivitäten gehörte unter anderem mit einem Motorrad in einen Tornado zu fahren und mit einem Flugzeug den Hurricane Wilma zu umkreisen. Und dabei bezog er seine Kinder regelmäßig ein in diese ganzen Unternehmungen und nahm sie auch mit auf UFO-Suchexpeditionen. Außerdem war die Familie bereits zweimal in der Reality-TV-Show Wife Swap, also Frauentausch, zu sehen, wo sie auch Publikumslieblinge geworden sind. Mhm. Außerdem hat der Vater erfolglos versucht, verschiedenen TV-Sendern diverse Reality-Show-Konzepte zu pitchen. Monate vor dem Balloon-Vorfall hatte er TLC noch eine Idee für eine Reality-Show vorgestellt, die jedoch abgelehnt wurde.
Also auf Biegen und Brechen wollen sie irgendwie diese Familie in die Öffentlichkeit bringen und kapitalisieren.
Ja, exakt. Also der Verdacht liegt sehr nah und er kommt wirklich nicht aus dem Nichts, dass diese Familie möglicherweise Reality-TV-Ambitionen hat. Und wenn du dir jetzt nochmal eben diese Szene im Garten vors innere Auge führt, die wirklich perfekt gefilmt ist mit allen Beteiligten und wo es auch so ein bisschen ist, Falcon is where? What? Also es ist schon teilweise, es wirkt
sehr,
wenn man sich nochmal anschaut, sehr so nach TV-Reality-Acting. Also der Vater spielt das super übertrieben und tritt immer wieder gegen die Halterung von diesem Ballon, I'm so pissed. Und dieses Where? What? Wie bitte? Der ist da drin? Also es wirkt schon alles sehr inszeniert, wenn man sich das nochmal anschaut. Und wie schlimm dann wirklich so ein kleines Kind damit ins Spiel zu bringen und so in die Öffentlichkeit zu stellen, dass es das Gefühl hat, ich muss mich hier gerade on live National TV übergeben.
Oh,
ganz krass. Also und nach diesem Vorfall und auch in der Netflix-Doku, aus der ich jetzt eben so ein paar Clips abgespielt habe, beteuert die Familie aber weiterhin ihre Unschuld. Also die behaupten, der Sohn hätte sich an dem Tag immer wieder da reinschleichen wollen in den Ballon, hätte Ärger bekommen und hätte sich deswegen da auf dem Dachboden versteckt und sie hätten es nicht mitbekommen. Man weiß es nicht. Also es gibt zum einen diesen Reality-TV-Vorwurf, zum anderen beteuert die Familie ihre Unschuld und der Vater sagt, er hätte nur dieses Schuldbekenntnis gemacht vor Gericht unter Androhung der Abschiebung von seiner Frau. Also das haben sie dann das noch mit reingebracht, wo man dann nochmal so ein bisschen denkt, oder vielleicht doch. Also er sagt, er musste das tun, um seine Familie zu schützen. Andererseits behauptet dieser Vater aber auch, von Außerirdischen abzustammen. Also man ist so ein bisschen...
Das habe ich jetzt nicht kommen sehen, diesen Plot-Twist noch.
Ich glaube, das hat er bei Frauentausch erzählt.
Deswegen auch fliegende Untertasse.
Ja, der stammt von einer anderen Galaxie.
Aus einem anderen Omniversum, wie Siegfried Nocher bei Domian.
Ja, also der wäre wirklich ein Fall für Domian, dieser Vater. Ja, und jetzt hast du da verschiedene Aussagen. Muss man sich jetzt selber ein Bild machen, ob der vielleicht der Vater, der von den Außerirdischen abstammt und in seinem Garten eine Untertasse hat und gar nicht wusste, dass der Sohn da nicht drin ist, ob der Recht hat oder nicht. Das kann man sich ja jetzt nochmal jeder für sich zu Hause überlegen. Übrigens wurde die Familie 2020 begnadigt. Happy End.
Okay. Und die Kinder sind auch wohlauf noch?
Die sprechen auch in der Netflix-Doku teilweise. Aha. Alle sagen, das war real. Wir wussten das alle. Wir wussten von nichts.
Okay.
Also mal wieder ein Fall, in dem das Internet sich nicht ganz einig ist, was da jetzt Wahrheit und Legende ist, aber schon ein einigermaßen skurriler Vorfall und da sollte wirklich kein kleines Kind reingezogen werden.
Ja, sehr spannende Tabs und auch bei mir wird es gleich um einen Fall gehen, wo man nicht mehr so richtig weiß, was ist Mythos, was ist Wahrheit.
Too many Tabs, das Unfassbare.
Caro, es wird dich überraschen, aber ich habe heute frisch gezapfte Tabs mitgebracht.
Nein.
Aus Bayern, doch, tatsächlich.
Oh, zapft es.
Oh, zapft es. Und zwar war ich über Ostern auf Heimaturlaub in Aschaffenburg und bin danach sogar noch tiefer nach Bayern gefahren. Und zwar mit der Bahn- und Schienenersatzverkehr, wo ich in Nürnberg umsteigen musste bis nach Regensburg, weil ich da unsere gemeinsame Freundin und auch ehemalige Too Many Tabs-Gast Theresa Reichel besucht habe.
Ah ja.
Weil ich in einer Folge ihres Literaturpodcasts Lesen ist schwul zu Gast war, den sie gemeinsam mit Lena Krebs moderiert. Könnt ihr auch demnächst irgendwann hören, ich weiß gerade nicht genau wann. Ist auch egal, ich soll dich jedenfalls sehr lieb grüßen.
Ja, hört da generell mal rein und ganz liebe Grüße an Theresa.
Richtig, es war sehr sweet mit den beiden. Wir waren abends noch im Theater, heiße Schokolade getrunken und so weiter und so fort. Meine Tabs haben jetzt weniger konkret damit zu tun, sondern eher damit, dass mir beim Reisen durch Bayern bei diesen frühlingshaften Temperaturen wieder eine Geschichte in den Sinn gekommen ist, die mich in meiner Kindheit extrem beschäftigt hatte und genau an diesen Orten gespielt hat, die ich da abgefahren bin, also Regensburg, Nürnberg, Ansbach. Und ich wusste nicht mehr, ob das diese Geschichte, die ich so in meinem Gedächtnis noch hatte, nur ein Märchen war, was mir da als Kind erzählt wurde, oder ob es tatsächlich eine historische Begebenheit ist. Und zwar geht es um die Geschichte rund um Kaspar Hauser. Hast du von dieser Person schon mal gehört?
Ja, total. Kaspar Hauser ist mir total ein Begriff, aber ich könnte jetzt nicht genau sagen, worum es genau geht.
Ja, und ich hatte das nämlich genauso und wollte das natürlich mal wissen und habe deshalb während der Fahrt meine Tabs geöffnet, um dem Geheimnis auf den Grund zu gehen. Und das Interessante ist tatsächlich schon mal die Information, die Person Kaspar Hauser hat tatsächlich gelebt. Aber man ist sich nicht sicher, ob die Geschichte und die Legenden, die sich rund um diese Person ranken, ob die echt sind oder ob sich die eben von jenem Kaspar Hauser vielleicht selber nur ausgedacht wurde. Also ob er ein Hochstapler ist. Und ich kann direkt zu Beginn sagen, diese Story ist voller Belege, die später wieder widerlegt wurden, kruden Theorien, tausenden von DNA-Tests noch und nöcher. Es ist eine ziemlich komplizierte Gemengelage, aber es lohnt sich tatsächlich mal, sich diese Geschichte anzugucken, weil sie wirklich mysteriös ist und einer der spektakulärsten Mordfälle des 19. Jahrhunderts. Also erstmal von Anfang an die Storyline von Kaspar Hauser, auch Caro, um dich mal reinzuholen, kurz runtergebrochen. Also Kaspar Hauser war ein 16-jähriger Junge ohne Herkunft, der on a random Monday, an einem Pfingstmontag, dem 26. Mai 1828, plötzlich in Nürnberg aufgetaucht ist und keiner wusste so richtig, was geht bei dem. Also der wird als in Anführungsstrichen geistig zurückgeblieben beschrieben, konnte also kaum reden und schleppte sich so in die Innenstadt, konnte wohl auch nicht so gut gehen und war ein sogenanntes Findelkind. Wurde er genannt, ein Findelkind. Diesem Findelkind hat sich dann die Polizei angenommen, nachdem alle BürgerInnen in Nürnberg so waren, was geht hier ab, wer
also
ist er?
Also der war plötzlich einfach in Nürnberg City.
Auf dem Marktplatz.
Hallo, ich bin ein Findelkind.
Ja, er konnte ja nicht so richtig reden. Deswegen hat die Polizei ihn
unter
Gewahrsam genommen.
Niemand konnte ihn so zuordnen quasi.
Nein, alle waren so, wer ist das? Der kommt irgendwie, er läuft gebückt, er ist eine mysteriöse Gestalt, er redet nicht, er sagt
wie
nicht, woher
alt war
er
der
kommt.
Circa?
Er war 16 Jahre alt.
16, okay.
16 Jahre alt. Und die Polizei hat sich dann eben diesem Findelkind angenommen und mit auf die Polizeiwache genommen und wollte den verhören.
Findeltini.
Eher so Teenager.
Findeltini.
Ja, er war Sweet 16 gerade. Aber er hat nicht gesprochen, auch nicht bei der Polizei. Und dann haben sie irgendwann gesagt, naja, okay, da muss der wenigstens unter diesem Protokoll kurz so ein Kreuz malen, damit wir das ad acta legen können, dieses ganze Problem. Mhm. Und dann hat er aber nicht nur ein Kreuz gemacht, sondern sehr selbstbewusst seinen Namen geschrieben, Kaspar Hauser. Mhm. Und ab dem Punkt wusste man, Moment mal, er kann zumindest seinen Namen schreiben. Und in derselben Nacht wurde er noch in Nürnberg in den Gefängnisturm gebracht.
Warum, der Arme?
Ja, weil man nicht wusste, wohin mit ihm. Was
geht Gefängnis? Haben die da kein Airbnb?
Hatten sie damals wahrscheinlich noch nicht. Aber trotzdem hat diese Begegnung bei den BürgerInnen von Nürnberg so einen Eindruck hinterlassen, dass ab dem Moment in der Stadt getuschelt wurde. Was ist das für ein weirdo Findelkind, was da plötzlich auf dem Marktplatz war, hier random in Nürnberg. Und sogar der Oberbürgermeister Jakob Friedrich Binder war so obsessed mit Kaspar Hauser, dass er ihn in seinem Turm aufgesucht hat, um ihm noch weitere Fragen zu stellen. Vielleicht redet er ja. Dann war er da wohl mehrere Stunden irgendwie da oben, alleine. Man ist nicht so richtig belegt, was da genau passiert ist, ob da was gesprochen wurde.
Haben die nicht vielleicht versucht, sich schriftlich zu unterhalten?
Kann sein, kann alles sein. Man weiß es nicht. Ja. Jedenfalls ist der OB Jakob Friedrich Binder aus diesem Gefängnisturm gekommen und hat gesagt, jo, okay, ich habe die Lösung. Kaspar Hauser ist eigentlich ein Adliger und durch irgendwelche Intrigen aus der Thronnachfolge gelöscht worden. Er wurde seines Throns beraubt.
Aha.
Und wie er darauf gekommen ist, keine Ahnung. Aber seitdem war dann diese Theorie in der Welt, dass Kaspar Hauser angeblich ein Adeliger sei, der irgendwie so beiseite geschafft wurde durch irgendwelche Gründe.
Okay.
So angeblich, so erklärt es jetzt diese Theorie, von der die Öffentlichkeit eben durch diesen OB erfahren hat, wurde Kaspar Hauser in Ketten gelegt und in einem dunklen Kerker gehalten, in dem er dann aufgewachsen sei, nur mit Wasser und Brot und einem Holzpferd zum Spielen, aber kein Tageslicht, nichts.
Jetzt klingelt was bei mir. Es gibt doch das Kaspar-Hauser-Syndrom.
Richtig.
Ist das das?
Das
also, dass
ist,
man
genau.
irgendwie in Isolation aufwächst oder so?
Also, das ist das Syndrom, was man bekommt durch eine große Isolation tatsächlich, ja. Also, das führt jetzt auf dieses Gerücht zurück, von dem man nicht so richtig weiß, ob es stimmt oder nicht. Also, dieser OB hat jetzt eben ja diesen Gossip in die Welt gesetzt, okay, dieser Kaspar Hauser ist adliger Herkunft. Und ab diesem Punkt wird Kaspar Hauser ein Cultural Phenomenon. Man kann sagen, er ist viral gegangen, nicht nur mehr in Nürnberg, sondern die Zeitungen im ganzen Land und sogar in ganz Europa haben angefangen, diese Geschichte zu verbreiten. Und alle fragen sich, hä, what the hell, was geht bei diesem Findelkind in Nürnberg?
Ja, und wer, also
who is he?
Aus welcher Adelsfamilie kommt es? Wer hat ihm so ein Unrecht angetan, ihn da irgendwo eingesperrt und so?
Und wenn diese Theorie stimmt, warum wird Kaspar dann auch von niemandem vermisst?
Ja, Justice for Kaspar Hauser.
So, und dann kam es zu einer Verschärfung dieser Theorie. Man hat sich nämlich gedacht, okay, Kaspar Hauser, wenn der jetzt ein adliger Nachkomme ist, dann könnte es ja sein, dass er quasi als Kind aus der Wiege geklaut worden sei und mit einem todkranken Kind ausgewechselt worden sei, damit das dann kurz nach der Geburt stirbt und so ein weiterer Thronnachfolger, also der Erbprinz von Baden war das in dieser Theorie, quasi so beiseite geschafft worden sein. Und der tatsächliche Thronnachfolger wurde dann in den Kerker gesperrt. Soweit diese Theorie. Es wurde dann tatsächlich geforscht und tatsächlich ist 1812 ein Junge geboren worden, der wenige Wochen danach verstorben ist.
In diesem badischen Königshaus.
Ursache unbekannt. Und tatsächlich wurde zur gleichen Zeit ein Junge geboren in einer Familie, der dieser Adelsfamilie nahe stand. Also könnte es sein, dass die da untereinander irgendwie diesen Deal gemacht haben oder vielleicht auch nur eine Person. Es ist trotzdem mysteriös. Es gibt eine Sache, die diese Theorie des Erbfolgestreits stützt. Und zwar wurde das offengelegt in einer Phoenix-Dokumentation aus dem Jahr 2002. Und hier wurde nochmal genau aufgedröselt, wie jetzt genau diese Erbfolgesituation hätte ausgesehen.
Die Ehe der Luise Caroline von Hochberg als zweite Frau des Markgrafen Karl Friedrich ist nicht standesgemäß. Folglich hatten ihre Söhne keinen Anspruch auf den Thron. Der ist allein den männlichen Nachkommen aus der ersten Ehe des Markgrafen vorbehalten. Es sei denn, diese Nachkommen der ersten Linie stürben. Und tatsächlich, alle männlichen Erbfolgeberechtigten der Linken der Zähringer Linie sterben.
Mysteriös. Also das ist jetzt alles sehr, sehr tief drin und so. Das versteht man jetzt vielleicht auch nicht, weil es sehr viel mit erster Ehe, zweite Ehe.
Man hätte den Stammbaum jetzt dazu sehen müssen.
Genau. Fürs Verständnis vielleicht so ein bisschen. Also es sind quasi zwei unterschiedliche Ehen. Alle Thronnachfolger aus der ersten Ehe sind berechtigt, diese Thronnachfolge anzutreten. Aber sie müssten halt sterben, damit die Frau aus der zweiten Ehe, also die aktuelle Frau.
Dass deren Nachkommen
das ist. Also müsste sie quasi.
Sie müsste dafür sorgen, dass auf. Oder jemand aus diesem anderen Strang der Familie müsste dafür sorgen, dass die männlichen Nachkommen aus dem ersten Strang umkämen.
Also sehr, sehr kompliziert.
Und Kaspar Hauser wurde jetzt angenommen, dass er aus diesem ersten Strang entstammt.
Genau. Und einer dieser 7 Todesfälle sei oder gewesen sein sollte, beziehungsweise ausgewechselt ist und der echte aber noch lebt. Also dann wäre er Thronnachfolger gewesen. Aber wer weiß, also es ist sehr, sehr kompliziert. Jedenfalls wurde Kaspar Hauser aus dem Gefängnis in Nürnberg dann entlassen und zu einem Erzieher gebracht, der ihm ein normales bürgerliches Leben beibringen sollte. Und der hat ihm dann Lesen und Schreiben beigebracht. Und Kaspar scheint hier geradezu ein Wunderknabe gewesen zu sein, weil er ratzfatz alles gelernt hat. Der konnte dann innerhalb weniger Monate perfekt sprechen, perfekt schreiben und sogar malen, wofür andere Menschen sonst Jahre gebraucht hätten. Das zu erlernen, konnte der wirklich innerhalb von kürzester Zeit. Und hier beginnt irgendwie mir zumindest diese ganze Story etwas komisch vorzukommen. Es wird dann nämlich davon so erzählt, er hat eine ganz feine Handschrift plötzlich gehabt. Mhm. Plötzlich war er ganz kultiviert, ganz talentiert. Wie soll denn das gehen, wenn man 16 Jahre lang in einem Kerker war? Mhm. Aus dieser Lehrphase folgte dann tatsächlich noch ein weiterer Plot-Twist.
Getrieben von den Rätseln seiner Abstammung, entwickelt sich Kaspar vom vormals stummen Sonderling zum besessenen Chronisten. 1829, mit 17, stellt er bereits die erste Reinfassung seiner Autobiografie fertig.
Er hat seine Autobiografie geschrieben.
Ja.
Ja, also sehr präzise alles. Auch was er da niedergeschrieben hat. Also er sagt zwar nicht, wo er gefangen gehalten worden ist, aber er hatte eine ganze Geschichte geschrieben und beschreibt es, wie dunkel das da war und dass er nur Wasser und Brot bekommen hat. Aber diese Geschichte hat auch ein paar Logiklücken.
Er muss ja selber auch erstmal checken, dass er adelig ist. Da kommst du ja auch nicht von alleine drauf.
Nein, also diese Theorie war in der Öffentlichkeit zugegebenermaßen. Ja. Aber er hat zum Beispiel ein paar Plotholes übrig gelassen, wo dann so nachgefragt wurde, wer hat dir denn dein Essen gebracht? Ach so, ja, das weiß ich gar nicht so genau.
Ja.
Und wer hat dir denn zum Beispiel die Nägel oder Haare geschnitten? Weil er kam ja jetzt nicht völligst verwahrlost in Nürnberg an. Ja, nee, irgendwann war dann da so ein Mann.
Edgar Cut hatte der.
Genau. Irgendwann kam dann da so ein Mann und der hat mir dann irgendwie Laufen beigebracht. Und auch sprechen und es war, ja, so, es war, irgendwie ist das mystisch. Was er aber schreibt, und das ist dann wieder ein bisschen komisch, ist, dass er mit einem Holzpferd gespielt hat, also das war wohl ein Spielzeug, das einzige, was er hatte. Und Forscher haben mehrere Orte ausfindig gemacht, in dem er möglicherweise hätte gefangen gehalten sein worden können. Das ist grammatikalisch alles ein bisschen schwer heute. Eines dieser Schlösser ist Schloss Beugen am Hochrhein. Und das wurde auch in dieser Phoenix-Dokumentation nochmal untersucht und ein neuer Kellerraum aufgebrochen, weil sie die Theorie hatten, vielleicht ist er da drin ja gefangen gehalten worden. Und guck mal, was sie da wiederum gefunden haben.
Auf einem Balken in etwa 50 Zentimetern Höhe entdecken wir die Rötelzeichnung eines Pferdes.
So.
Okay.
Also da hat scheinbar irgendjemand ein Pferd an die Wand gemalt, was darauf deuten könnte, dass eben dieser Kaspar Hauser, der nichts anderes kannte als Wasser und Brot und sein Spielzeugpferd, eventuell in dieser Höhle
das Pferd gemalt hat.
Wer weiß.
Mit einem Stein oder sowas?
Ja, das ist wieder sowas, das wird nicht genau geklärt. Nee, aber scheinbar, okay. Es sieht aus wie so Höhlenmalerei so ein bisschen. Es sieht auch aus wie eine Kinderzeichnung tatsächlich. Ein anderer möglicher Ort ist Pilsach, ein Wasserschloss in der Oberpfalz. Das wurde irgendwann mal renoviert und dort wurde auch was entdeckt.
Ich war also am Fuße dieser Treppe und habe am Samstagnachmittag geschaufelt. Hinter der Treppe rutschte der Schutt nach und plötzlich sah ich die beiden Beinchen hervorschauen von dem Pferd.
Also okay. Da wurde ein Holzpferd gefunden. Vielleicht wurde Kaspar Hauser also auch verschleppt und an unterschiedliche Orte gebracht, was dann aber wieder die Frage aufwirft, wie haben sie das denn gemacht, dass er dazwischen nicht irgendwie die Welt gesehen hat oder haben sie ihm dann irgendwie einen Sack auf den Kopf? Also das deckt sich nicht so 100% mit seinen Schilderungen.
Kann es auch sein, dass dann wie so ein paar Schlösser und Burgen auf einmal in so einem Wettbewerb waren, dass sie dann auf jeden Fall das Kaspar Hauser Schloss sein wollten?
Ja,
oder so?
Und auch
wir haben hier auch ein Pferd.
Ja, irgendwie macht das alles hinten und vorne nicht so wirklich Sinn. Also es ist alles sehr, sehr mystisch. Vielleicht einfach Zufälle. Jedenfalls wurde dann seine Autobiografie, da hat er dann ja seine schillernde Literaturkarriere hingelegt, wurde dann veröffentlicht und es war der Höhepunkt von Kaspar Hausers Karriere. Und danach gab es so eine Phase, da wurde es ein bisschen still um ihn, nachdem eben diese Biografie veröffentlicht wurde.
Dann Bam, Masked Singer.
Ja, genau. Erst Let's Dance, dann The Masked Singer und dann Dschungel. Nee, in dem Fall nicht, sondern es gab zwei mysteriöse Attentate auf ihn. Der zweite endete dann sogar tödlich, aber erstmal der erste. Hier wurde dann erzählt, dass er von einem Unbekannten niedergeschlagen wurde, was wiederum die Frage aufwirft, wer hat ein Interesse an Kaspar Hausers Tod? Eventuell, weil er diese Sachen aus der Biografie veröffentlicht hat. Mhm. Möchte jemand, dass diese Geschichte nicht an die Öffentlichkeit
oder
drängt?
Oder weil er diesen Thronanspruch dann irgendwie doch noch geltend
genau,
machen kann?
Genau, das ist so die Frage.
Weil man immer noch nicht genau weiß, welchen.
Also hat jemand etwas dagegen? Aber es gab keine Zeugen. Mhm. Und Wikipedia sagt, nach kriminalwissenschaftlichen Untersuchungen handelt es sich bei beiden Attentaten um Selbstverletzungen, die er sich selbst aus Enttäuschung über das nachlassende öffentliche Interesse an seiner eigenen Person zugebracht hat. Okay. Also scheinbar war er so, okay, ich brauche wieder Attention. Die Biografie ist veröffentlicht, ich brauche irgendwie einen neuen Fall. Und dann hat er sich selber verletzt, um wieder so ja, mhm. Talk of the Town zu werden. Und nach dem ersten Attentat gab es dann noch so eine spicy Beziehung zu einem britischen Adligen, Lord Stanhope, der am Tag des Attentats in Nürnberg aufgetaucht ist und sich Kaspar angenommen hat. Was auch wieder so rätselhaft ist, hat er vielleicht doch Verbindungen zu einem Adelsgeschlecht. Vielleicht wollte dieser Lord Stanhope aber auch nur die Spur von Kaspars Herkunft verstreuen. Jedenfalls zeigt dieser Lord Stanhope Kaspar nun eine völlig neue Welt und gibt Unmengen von Geld aus, um diesen Kaspar schöne Klamotten zu kaufen, schöne Ringe zu kaufen. Und es entwickelt sich ein sehr inniges Verhältnis zwischen diesen beiden.
Man tuschelt, der Ältere empfinde mehr als nur väterliche Gefühle für den schönen Jüngling. Er bemüht sich, Kaspar mit nach England auf sein Familienschloss zu nehmen.
Aha. Okay.
Okay, also scheinbar ist da jetzt irgendwie so eine homoerotisch angehauchte, dann aber doch mit Machtverhältnissen versehene Beziehung irgendwie da am Anbahnen. Mit Daddy-Issues und weiß ich nicht genau.
Ja.
Oder so, ich hol dich da raus mäßig.
Das ist ja alles irgendwie strange. Also man weiß immer noch nicht, wer er ist. Man weiß nicht, wo er herkommt.
Nee.
Man weiß nicht, ob er ein Adelskind ist, ob er sich das alles ausgedacht hat.
Aber plötzlich taucht dieser random Stanhope auf,
ja,
der dann Kaspar Hauser nach Ansbach überliefert und ihm aber sagt, ich hol dich bald nach England. Eines Tages hole ich dich nach England. Mhm. Aber dazu ist es dann nie mehr gekommen.
Okay.
Kaspar hat dann in Ansbach am Appellationsgericht als Aktenkopist gearbeitet. Und dann folgte auch recht schnell das zweite Attentat, was dann tödlich geendet ist, am 14.12.1833. Und hier wurde Kaspar angeblich unter einem Vorwand in den Hofgarten von Ansbach gelockt und angeblich tauchte ein unbekannter Mann auf, der ihm aufgelauert ist und hat ihm eine tödliche Stichwunde versetzt. Und Kaspar Hauser stirbt tatsächlich an den Folgen daran mit 21 Jahren. Aber wieder keine Zeugen.
Wer hat das erzählt mit dieser Figur? Konnte er das noch sagen, bevor er gestorben ist? Das muss ja irgendwer gesehen haben.
Ja, das stimmt, das weiß ich jetzt auch nicht so genau.
Das macht ja auch keinen Sinn.
Auch wieder eine Legende.
Aber man weiß, man fragt sich wieder, gab es einen Anschlag oder hat er das vielleicht wieder selbst verübt und es ist schlecht ausgegangen.
Richtig. Also WissenschaftlerInnen sind sich da mittlerweile tatsächlich einig, dass der einfach ein Hochstapler war, der sich vieles davon ausgedacht hat, um irgendwie einen fetten Buchvertrag zu bekommen bei Kiepenheuer und Witsch.
Ey, das ist was, was bis heute funktioniert.
Ja. Also er ist quasi so ein Early Adopter von so, ich mache einen Skandal, dann mache ich darauf ein Buch und dann gehe ich danach in einen Podcast
und
dann Dschungel. Und dann werde ich Dschungelkönig. Also, aber ab dem Punkt wurde eben dieses Rätsel um sein ganzes Leben, um seinen Tod zur Legende und zum Mythos. Tatsächlich wurden seine Kleider, die er anhatte, bei diesem Attentat von der Polizei beschlagnahmt und kann man heute mittlerweile in einem Museum angucken. Und es gibt eine Bronzestatue von ihm in Ansbach, genauso wie das Grab auf dem Friedhof von Ansbach, auf dem steht, hier liegt Kaspar Hauser, Rätsel seiner Zeit, unbekannte Herkunft, geheimnisvoll der Tod, 1833.
Aber so wie wir ihn jetzt kennengelernt haben, hat er sich über die Statue doch sehr gefreut.
Bestimmt, und nicht nur über die Statue, sondern auch über einen Song von Reinhard May. Der hat nämlich auch einen Song noch über ihn geschrieben. Den habe ich auch noch mitgebracht. Der klingt wie exakt jeder Reinhard May-Song.
Kaspar Hauser, ja, ja, ja.
Er sprach zu ihm ganz ruhig und der Stumme öffnete den Mund und stammelte die Worte.
heiße Kasper.
Schön.
Ich heiße Kasper. Also es beschäftigt die Menschen noch lange weiter nach seinem Tod. War der jetzt wirklich eingesperrt? Hat er sich das nur ausgedacht? Wenn ja, wer hat sich das ausgedacht und warum? 1996 gab es noch mal eine fette Recherche im Spiegel und es wurde dafür sogar der Stoff aus der Unterhose rausgeschnitten, die er anhatte bei diesem Attentat, weil da ein Blutfleck drauf war. Diese DNA wurde untersucht und dann gab es eine major fette Pressekonferenz 1996 mit dem damaligen Spiegel-Chefredakteur Stefan Aust, der dann folgende Nachricht verkündet hat.
Das Ergebnis der Gesamtuntersuchung, der Vergleich ist, Kaspar Hauser ist nicht der Prinz von Baden.
Okay.
Das haben die gesagt. Allerdings diese Recherche nur auf dieses eine einzige Indiz gestützt, nämlich diese DNA-Probe, diese Unterhosen-DNA-Probe. Mhm. Und jetzt hat wieder diese Phoenix-Dokumentation, die ich eben schon erwähnt habe, nochmal Proben aus dem Hut von Kaspar Hauser genommen. Schweißreste und Haare versucht er irgendwie so abzuknibbeln. Mhm. Die sind dann wiederum zu diesem Ergebnis gekommen.
Ja, wenn man den genetischen Code, den wir eben Kaspar Hauser zugeordnet haben, wenn man den vergleicht mit dem genetischen Code, der aus den Blutflecken der Unterhose gewonnen wurde, nachgewiesen wurde, dann sieht man gravierende Unterschiede, nämlich Unterschiede in insgesamt 6 Positionen, sodass man zu dem Schluss kommen muss, diese Blutflecken, die können nicht von derselben Person, also nicht von Kaspar Hauser herrühren.
So, also wieder offen.
Das ist ja total krass.
Also ist er doch der Erbprinz? Ein nächster Test mit einer Nachkommen aus eben diesem Adelshaus, da wurde dann die DNA verglichen, stimmen dann aber wieder nicht damit überein. Aber laut der Forscher besteht eben nach wie vor die Chance, dass er eigentlich ein adliger Nachkomme ist. Ernsthafte ForscherInnen halten diese Theorie mit dem Kerker allerdings für ausgeschlossen, da sich die mit der späteren körperlichen und geistigen Verfassung von Kaspar Hauser eben nicht vereinen lässt. Also man kann eben diese Sachen nicht so schnell lernen, man kann dann nicht eine Biografie schreiben, man kann dann nicht plötzlich aufrecht gehen.
Kalligrafie machen,
Mandalas. Wenn man einfach 16 Jahre lang in einem düsteren Kerker gelebt hat.
Ja.
Also es bleibt weiter mysteriös und mystisch und trotzdem ultra interessante Geschichte, eben weil es so ein Wirrwarr ist von Belegen und Widerlegungen und so weiter und so fort. Also viele Tabs, die man öffnen kann, aber auch wieder schließen und das mache ich.
Ich glaube, er hätte sich auch extrem über diese Folge von Too Many Tabs gefreut.
Er klingt ein bisschen danach, als wäre eine Attention Hole. Kaspar Hauser war eine Attention Hole.
Wenn ihr da draußen, ne? Ihr da alle, die ihr da jetzt lauscht.
Ja, auch
in
du.
In der U-Bahn, im Bett.
Genau dich meinen
auf
wir.
Auf dem Peloton oder auch im Wald.
Beim Staubsaugen. Oder beim Frühstücken.
Oder beim Knutschen. Oh, das wäre weird. Wenn ihr das jetzt hört und euch denkt, Moment mal, also ich habe doch auch so ein Rabbit Hole rumliegen. Ich habe doch auch schon mal meine Tabs geöffnet zu diesem oder jenem Phänomen. Dann schickt uns das doch gerne zu. Wir machen ja hier regelmäßig Community-Folgen und dann öffnen wir da mal unsere Tabs zu euren Tabs sozusagen.
Ja.
Da könnt ihr uns eine Mail schicken, zum Beispiel an toomanytabs@ndr.de.
Oder aber an unsere Socials, da heißt du @carowops und ich @miguelr_aus_a. Und das sind auch die Namen, die ihr bei InfluencerInnen drunter kommentieren dürft.
Genau. Also schreibt uns gerne, folgt uns gerne rein, bewertet unseren Podcast doch gerne gut mit 5 Sternen, wenn ihr den gerne hört. Empfehlt den weiter, vielleicht eurer Oma.
Richtig.
Hat sie auch noch Stories auf Lager.
Omas haben unhinged Tabs.
Ansonsten hören wir uns alle nächste Woche gerne wieder. Machen jetzt aber noch, Miguel, was machen wir jetzt noch?
Cross-Promo.
Cross-Promo. NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo.
Den Song hier, den kennt ihr garantiert.
Yesterday.
Hätten die Beatles fast in der Schublade vergessen. Zu viele Ideen einfach.
Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe.
Paul McCartney fand zum Beispiel, hier würden Streicher gut passen. Also hat er ein Streichquartett ins Studio eingeladen. Oder vielleicht einfach mal einen Song mit einem Refrain beginnen? Warum nicht? Die Tonbänder umdrehen. Den ersten Hardrock-Song aufnehmen. Und immer wieder sonderbare Sounds einbauen. Die 4 Jungs aus der Arbeiterstadt Liverpool haben die Popmusik auf links gedreht. Und ihre Legacy wirkt bis heute. Mein Name ist Oke Bandixen. Ich bin Beatles Hardcore-Fan und im Podcast Being the Beatles, eine Pop-Revolution, erzähle ich euch die Geschichte der wohl berühmtesten Band der Welt. Love, Peace und Hits. Aber auch falsche Entscheidungen, Frust und Streit. Being the Beatles findet ihr in ARD Sounds, überall wo es gute Podcasts gibt und natürlich hier, verlinkt in den Shownotes. Aber Vorsicht! Ihr werdet aus dem Podcast mit so einigen Ohrwürmern rausgehen. Ich würde mich trotzdem sehr freuen, wenn ihr bei Being the Beatles reinhört.
So, jetzt ist hier mal finito und wir hören uns alle nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt.
Mein Name ist Miguel Robissi.
Mein Name ist Kato.
Okay, liebe gut.
Groß Promo Ende.
Tschüss.
Too Many Taps ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Caro Worps und Miguel Robitzky.
Producerin Henny Koch.
Redaktion der Apparat Berlin.
Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
Redaktion NDR Max Roloff und Sascha Sommer. Musik Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt. Too many taps, 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 too many taps.